meine, so das Spiel gegen Valde bei Olympia, das würde ich auch lieber ausradieren, aber.
Ich denke, ein guter Buchhalter könnte das dir auf jeden Fall noch werden.
Ja, ich meine, zu dem Mythos kann ich nur sagen, also die Toiletten sind hochfrequentiert vor den Spielen.
Also ich erinnere mich, dass es quasi in allen Essenssälen des Olympischen Dorfes Kondomautomaten gibt.
Aber klar, diese Angst vorm Versagen, die entfesselt vielleicht auch nochmal einige Kräfte. Zumindest spüre ich das, dass ich ja extrem ans Limit gehen kann.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround from twice runner-up here for Tristan Solja. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Turbulent geht es aktuell zu beim Deutschen Tischtennisbund. Olympia steht vor der Tür und Richard, wir sind wieder im warmen Büro, nicht mehr auf der luftigen Bühne im schönen Erfurt. Wir sind zurück und es klingelt das Telefon. Das hatten wir doch schon.
Ja, so sieht's aus. Wer immer da dran ist,
geh mal ran.
Der ist jetzt nicht mehr dran.
Oh, okay. Wir hatten das schon mal, als jemand da in dem Büro war, auf jeden Fall. Guck mal, wir begrüßen auch direkt noch Timo Boll. Hat jetzt, glaube ich, auch sein Handy lautlos geschaltet direkt, oder Timo?
Ganz genau. Hallihallo.
Schön, dass du da bist heute in so einer, naja, ich würde sagen, Vor-Olympia-Folge. Ihr seid beide in Düsseldorf. Bei Timo sehe ich direkt, er sitzt in der Erbse in seinem Wohnmobil. Und Richard, du bist im Internat, oder? Also ihr seid
genau,
in Düsseldorf, aber getrennt.
Wir sind in Düsseldorf aber getrennt. Ich sitze im Internat, deswegen wird zwischendurch immer noch mal das Telefon klingeln, weil das kann man hier im Augenblick nicht abstellen. Aber wir werden es erstmal ignorieren und ich glaube, die Stimmen sind trotzdem sehr gut zu verstehen.
Du kannst doch den Hörer einfach abnehmen.
Ja, ich kann den Hörer einfach abnehmen, ja, aber dann muss ich natürlich ins Gespräch gehen.
Nee, du kannst ihn einfach dann, also jetzt.
Das habe ich eben probiert, lieber Benedikt, und der oder die lässt sich nicht abwimmeln.
Dann kannst du hinten noch den Telefondings ziehen, Stecker.
Genau, aber pass mal auf, ich gehe jetzt da trotzdem mal ran.
Wir fangen am besten nochmal an.
Warte. Nee, das kommt alles mit rein.
Ja, hallo. Ich bin gerade im Gespräch, genau, weil im Augenblick ist das Büro nicht besetzt. Ja? Also, sorry. Alles klar. Gerne. Tschüss.
Ja, Grüße gehen raus an die Laufbahnberaterin des NRW. Also, die wird später nochmal anrufen.
Ihr habt gestern, um gleich mal hier reinzusteigen ins Gespräch, ihr wart gestern bei der Olympia-Einkleidung, DOSB Olympia-Einkleidung, die war, glaube ich, in Düsseldorf auch, ne? Also es war nicht so weit für euch. Mal Hand aufs Herz, was ist das beste Teil von der Kollektion der diesjährigen Olympischen Spiele?
Timo, dann lasse ich dir den Vortritt, weil ich habe noch gar nicht den genauen Überblick bekommen, so richtig.
Also ich freue mich immer auf die Badeschlappen am meisten, so als Camper natürlich essentiell, und die sind dann auch nach den Olympischen Spielen noch im Gebrauch.
Also
das meiste Zeug wird ja dann verschenkt und das trägt man dann auch nicht mehr, aber die Badeschlappen, die halte ich dann immer und auf die freue ich mich dann auch.
Die haben auch eine hohe Halbwertszeit, ne? Die gehen nicht so schnell kaputt.
Das stimmt.
Also ich fand.
Was ich spannend fand, ist, dass selbst Patrick, der ja sehr modebewusst ist, was Neues gelernt hat, nämlich einen Pullover aus der DOSB Adidas Kollektion. Man trägt ihn etwas kürzer, damit das T-Shirt unten drunter zu sehen ist. Also insofern Augen auf beim Pulloverkauf. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich unsere Jungs und Mädels dann auch so tragen. Also es ist ein Pullover, den ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ich glaube, so ein bisschen pink in die Richtung. Und den soll man angeblich etwas kürzer tragen.
Also ich wurde dafür immer früher gemobbt, wenn ich das gemacht habe. Aber ich finde auch gut den Camper-Anglerhut, den ich glaube, der Dima auch aufhatte.
Der Fischerhut, genau.
Also manchmal frage ich mich schon, ist das dann jetzt nur für die Tontaubenschützen? Die tragen ja immer solche Hüte beim Schießen, aber fände ich mal witzig, wenn man mit dem Hut auch vielleicht irgendwie mal einläuft oder so beim Tischtennis. Aber naja, was wir noch übrig haben, Richard, das hast du vielleicht schon vergessen. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob das noch in der Aufnahme war, aber du hattest zumindest in Erfurt noch einen Cliffhanger angekündigt. Wer sich erinnern kann, wir hatten als An- und Abmoderation Wieland Speer und der kam natürlich direkt noch ins Erzählen, was er mit Timo Boll und den Malediven am Hut hat. Und du hast gesagt, du weißt es und erzählst, machst da einen Cliffhanger auf, Richard. Jetzt ist deine Chance, das aufzuklären.
Ob das am Ende, und deswegen finde ich klasse, Timo, dass du hier dabei bist, weil du kannst es vielleicht dann kurz ergänzen. Du weißt natürlich eigentlich, was jetzt kommt. Malediven und Tischtennis hat also ein bisschen weniger was mit Wieland Speer zu tun. Aber Timo hat mich, ich glaube, 2008 in China mal zu einem Abendessen mitgenommen und da sagt er, ja, wir treffen heute jemanden ganz speziellen und der kam dann vor, hat uns mit dem Auto abgeholt und ich guckte auch schon so ein bisschen komisch und er schaute zurück und er sagt, ja, ich sehe wirklich so aus und es war wie ein Double von Mahatma Gandhi. Und es war aber natürlich nicht Mahatma Gandhi, sondern es war unser aller guter Freund Latif, seines Zeichens damals Botschafter der Malediven in China. Und Timo kannte ihn ja schon auch ein bisschen länger und aus dieser Geschichte hat sich eine, ich will fast sowas sagen, mehr als nur eine Bekanntschaft, eine Freundschaft entwickelt und wir haben dann mehr oder weniger immer Kontakt gehabt und irgendwann hat er mich wieder angeschrieben und sagte, du Richard, du wirst es nicht glauben, wo ich bin. Ich habe gesagt, nee, keine Ahnung, wo bist du? Ja, ich bin jetzt in Berlin. Ich sage, ist nicht dein Ernst, was machst du in Berlin? Ja, ich bin jetzt Botschafter der Malediven in Deutschland. Und er hat mir dann noch ein Foto geschickt mit der Ernennungsurkunde mit Frank-Walter Steinmeier, wie er wirklich offiziell sozusagen ernannt wurde. Und er war einige Zeit in Berlin, hat in Berlin auch Tischtennis gespielt, hat so Diplomatenturniere organisiert und haben wir eigentlich immer wieder einen ganz guten Austausch gemacht und ist auch wirklich mit Timo immer wieder in Kontakt. Also Latif, solltest du das hier auf Deutsch anhören? Ist eine tolle Zeit gewesen.
Ja, der gute alte Latif. Netter Kerl.
Okay, haben wir das auch.
Mittlerweile ist er übrigens wieder zurück. Also er lebt jetzt auf den Malediven und hat sich mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt.
Auf den Malediven, da lebt sich's gut. Da lebt auch Marcel Sieben, glaube ich, der Golfer, der ein Turnier gewonnen hat.
Der lebt auf Mauritius.
Ah, Mauritius, genau, verwechselt. Aber ähnlich, ne? M-A-M-A. Du hast ein bisschen Kontakt zu ihm manchmal, Timo, das weiß ich. Bekannter deutscher Golfer, der auch schon etwas älter im Semester ist, aber kürzlich erst wieder ein Turnier gewonnen hat. Lasst uns ein bisschen zum Ernst des Lebens zurückkommen und das meine ich tatsächlich auch buchstäblich in dem Fall. Richard, es liegt ein ziemlich dramatisches Wochenende hinter uns, hinter dir, hinter euch. Han Ying hat sich wohl wieder die Achillessehne gerissen, diesmal im anderen Fuß. Aber du kannst uns vielleicht mal kurz auf den aktuellen Stand bringen und ja, welche Dramen sich da im Endeffekt auch abgespielt haben jetzt seit Freitag.
Ja, also ich kann es bestätigen, die Diagnose ist bestätigt worden. Jetzt haben wir 13.30 Uhr, also Han Ying wird in 2 Stunden operiert. Die letzte Operation ist ja wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Jetzt drücken wir von hier aus auch schon mal alle Daumen, dass auch die zweite Operation sehr gut verläuft. Kannst du natürlich vorstellen, Han Ying war 4 Wochen im Training unter absolut voller Belastung und hat überhaupt keine Schmerzen gehabt, sonst hätten wir auch gar nicht in gemeinsamer Absprache überhaupt überlegt, sie erstens für Olympia in den Raum zu stellen, aber zweitens eben auch vorher schon in den Wettkampfbereich oder den Wettkampfmode zu schieben und dass sowas natürlich passiert. Wir haben mit einigen Ärzten, mit Toni Kass oder auch mit Thomas Gahn gesprochen und sagen, ja, sowas kannst du vorher nicht wirklich wissen. Es kann immer so eine Art, ich will es mal so ausdrücken, Schädigung, Grundschädigung geben, so ein bisschen wie, man muss sich das so vorstellen, wenn der Normalsterbliche eine Hüfte eine künstliche Hüfte operiert hat, dann passiert auch früher oder später, dass man eben an die zweite rangeht. Das ist häufig so dieser Mechanismus und sowas gibt es im entferntesten Sinne wohl auch bei der Achillessehne. Sowas kann passieren, dass das natürlich jetzt so geschehen ist, ist eine sportliche Tragödie, die ich in diesem Ausmaß quasi noch gar nie nicht gesehen habe. Also insofern schon mehr als dramatisch. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass seit diesem Freitag 15 Uhr wir mit heißer Nadel viele Entscheidungen stricken mussten, weil eben tatsächlich wir stehen vor den Olympischen Spielen. Und auch wenn man es manchmal nicht glaubt, Olympische Spiele sind, was Nominierungen, was Veränderungen, was Strukturen angeht, so schwierig zu verstehen, da ist eine Umnominierung von der Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft ein Klacks dagegen.
Timo, du hast letzte Woche noch mit ihr trainiert. Wie sehr trifft auch dich dann oder wie sehr fühlst du dann auch mit bei so einer sportlichen Tragödie, wie sie Ying jetzt erfahren hat oder erfährt?
Ja, ich meine, ich habe mich erstmal gefreut, dass er eigentlich echt gut drauf war. Wir haben die Han Ying eine Einheit bei uns mit zu Borussia ins Training geholt, weil wir gegen Saarbrücken gespielt haben, die ja auch einen Abwehrspieler haben, der auch mit kurzer Noppe abwehrt, auch so eine Art Schnittwechsel wie sie spielt. Und ich habe ja eine Dreiviertelstunde gegen sie trainiert und ja, hatte wirklich das Gefühl, dass sie wieder ganz gut beisammen ist. Bei manchen Bällen, gerade so bei ganz kurzen Stoppbällen, da war sie vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, aber ist ja auch normal nach so einer schweren Verletzung. Aber insgesamt war ich schon überrascht, wie gut sie wieder zu Fuß war. Und ja, musste mich auch ganz schön strecken gegen sie, haben dann auch noch ein Sätzchen gespielt. Habe ich zwar 11-4 gewonnen, aber war nicht einfach. Und deshalb war ich natürlich auch total schockiert, ja, als ich das gelesen habe. Habe ihr dann auch eine Nachricht geschickt und ja, was soll man da sagen? Da ist man einfach nur traurig für sie. Ich meine, sie hat ja jetzt so viel investiert. Ich meine, kann so ein bisschen reinfühlen. Mit der Schulter habe ich ja jetzt auch über ein Jahr zu kämpfen gehabt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen platzt es mir wieder rein und ich müsste wieder von vorne anfangen und Olympia wäre damit gelaufen. Das ist schon hart, ja.
Ja, man hat es auch so ein bisschen mitbekommen, glaube ich, selbst ich irgendwie ja geschockt und traurig, enttäuscht und natürlich auch, wie viel Mitgefühl da für Ying im Team ist. Aber Richard, das, am Ende ist es natürlich hart. Ihr müsst euch überlegen, wie macht ihr weiter, wie nominiert ihr, wie stellt ihr um? Und ihr habt euch jetzt entschieden, dass Shan Jiaona ins Einzel aufrutscht, dass Annette Kaufmann die Nummer 3 im Team wird, dass die ja vierte Athletin, Ersatzathletin Yuan Wan wird und vielleicht für einige überraschend nicht Sabine Winter, die war jetzt auch verletzt, man hat sie am Wochenende wieder beim Bergsteigen gesehen, aber ja, vielleicht mal kurz erläutern, was eure Überlegungen waren, quasi diese Nominierungen dann so vorzunehmen.
Ja, also zunächst mal ist es so, dass wir uns überlegt haben, okay, wir hatten ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme mit Shan Jiaona. Die ist jetzt seit 10 Tagen etwa wieder voll im Training und voll belastbar. Und wir haben gewusst, dass mit dem Erfahrungsschatz, den sie hat, natürlich auch so ein bisschen auslosungsabhängig, dass sie wirklich eine sehr, sehr gefährliche Spielerin sein kann für viele verschiedene Spielertypen und haben dann gesagt, okay, wir geben Nana jetzt diese Möglichkeit, das Einzel zu spielen und haben den Fokus bei Annette, die ja das erste Mal teilnimmt. Wir haben häufiger ja eine Situation, dass vor allem seit es eben die Mannschaft gibt, dass die der vierte Spieler, die vierte Spielerin, so wie das zum Beispiel bei Nina auch das letzte Mal gewesen ist, über einen gewissen Erfahrungswert erst ins Team kommt, also einmal AP-Athlet, dann im nächsten Durchgang eben im Einsatz, Einzel, Mannschaft, Mixed, alles, was an Möglichkeiten es da gibt und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt so, dass wir Annette die Möglichkeit geben, eine ganz wichtige Position, finde ich, weil natürlich Mannschaft die Hoffnungen, die Setzungen noch mal ein bisschen höher sind im Damenbereich als im Einzel. Und ja, was am Ende natürlich so ist, ist es ja viele Jahre so, dass wir relativ einfache Nominierungen gehabt haben. Dieses Jahr haben wir ganz, ganz schwierige Nominierungen gehabt, was jeden Einzelfall angeht. Wir haben viele Veränderungen gehabt. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte Veränderung, die wir eben vornehmen mussten und haben dann überlegt, nachdem Sabine eben auch große Rückenprobleme gehabt hat, 5 Wochen nicht trainieren konnte oder nur mit ganz großen Einschränkungen, ich glaube einmal hatte sie zwischendurch trainiert, dass wir gesagt haben, okay, an der AP-Position, also die Ersatzfrau, müssen wir auf jeden Fall eine Spielerin haben, die im Augenblick in bestmöglicher Form ist, im Augenblick 100%ig fit ist, um dann eben einfach nicht eine Situation zu haben, dass wir auch in der AP noch eine Spielerin haben, die eben tatsächlich dann mit dem Fragezeichen untermauert ist. Denn man darf sich nicht so einfach vorstellen, jetzt noch zu wechseln. Zwischen dem 8. und 24. Juli kann man nur dann noch wechseln, wenn es wirklich schwerwiegende Verletzungen gibt. Also man muss dann zunächst mal innerhalb des Teams probieren zu wechseln. Wir können jetzt nicht mehr so einfach eine sportliche Ersatzgestellung darstellen, sondern es geht jetzt mehr und mehr ab dem 8. Juli in sogenanntes Late Athletes Replacement. Und natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten, aber wichtig war für uns, an vierte Position jemanden zu haben, der eben im Augenblick in bestmöglicher Form ist. Yuan hat ein sehr gutes Turnier in Bangkok gespielt und gleichzeitig eben fit ist. Und das waren so ein bisschen die Hintergründe. Sicherlich auch für Sabine eine schwierige zu akzeptierende Entscheidung, aber gut, wir mussten sie fällen, wir haben sie so gefällt und das sind natürlich nicht immer die einfachsten Entscheidungen, gar keine Frage.
Ja, vom Gefühl her waren die Entscheidungen auch bei diesen Olympischen Spielen, zumindest seitdem ich mitdenken kann, noch nie so kompliziert und so ja, schwierig auch für euch und auch so kontrovers diskutiert. Timo, ist, glaube ich, auch, du sagst ja immer, du willst nicht unbedingt Trainer werden, ist auch ein Grund, oder? Warum solche Entscheidungen, die will man einfach nicht fällen. Ich meine, du bist auf der anderen Seite aktuell noch, aber wenn man sich so vorstellt, man ist der Trainer, man ist die sportliche Leitung und muss dann Daumen hoch, Daumen runter für die Leute heben oder senken. Schwierig, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, die Verantwortlichen sind jetzt auch nicht so die Mourinho-Typen, die da knallhart drüber hinweggehen und das eiskalt einfach hinnehmen, sondern das tut denen, glaube ich, auch allen weh, da jemanden dann nur als Ersatzmann zu nominieren oder komplett zu Hause zu lassen beim wichtigsten Event. Von daher, ja, ist das ein weiterer Grund für mich, kein Trainer zu werden.
Ja, Richard, Pech gehabt.
Das ist ja, um bei Timo nochmal einzuhaken, das ist ja mit oft, sehr, sehr oft eine Stärke, dass wir als eine etwas kleinere Sportart eben an den Spielern sehr, sehr nah dran sind. Aber das ist natürlich dann auch eine umso größere Herausforderung, wenn man Spielern, mit denen man eigentlich einen sehr, sehr engen Draht und Austausch hat, dann ja, eine negative Entscheidung mitteilen muss. Aber wir machen das. Wir sind im Trainerteam da so, dass wir da auch natürlich vorne weggehen, aber Spaß macht es auf keinen Fall.
Das kann ich glauben. Ja, das wird auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt komplett auf die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele konzentrieren und dass jetzt auch mal Schluss ist mit diesen Verletzungstragödien und dem Hin und Her. Wir wechseln kurz nochmal das Thema. Timo, wenn wir dich schon mal da haben, du bist ja einer, ich glaube, neben Rossi der Einzige, der schon zum zweiten Mal bei uns ist, die Ehre hat, hier sein zu dürfen. Wir müssen nochmal ganz kurz über dein Karriereende reden oder dein angekündigtes Karriereende, sagen wir es mal so, so ist es ja richtig. Ich habe vorgestern die Federer-Dokumentation angeguckt, die auf, darf ich das sagen hier, Amazon Prime läuft, die letzten 12 Tage heißt es, wo es quasi von dem Zeitpunkt, wo er es bekannt gibt, bis zu dem Laver Cup, wo er dann das letzte Mal spielt, da quasi begleitet wird. Und ich habe so ein paar Parallelen erkannt, weil er hat auch gesagt, er liebt den Sport und er hat immer Angst gehabt, davor aufzuhören, aber irgendwie dann mit den Verletzungen hat ihm seinem Körper gesagt, das reicht jetzt und hat auch die Entscheidung ihm ein bisschen einfacher gemacht. Das ist so ein bisschen Parallelen wie bei dir, oder? Wenn man so deine Äußerungen berücksichtigt, die du im Zusammenhang mit deinem angekündigten Karriereende getätigt hast.
Ja, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber so wie du das jetzt eben erklärt hast, ja, passt es ungefähr so, ja. Also habe schon richtig Bammel vor dieser Entscheidung gehabt. Gedacht, es wird wesentlich schwerer, so diesen Moment zu treffen. Aber irgendwie war er dann für mich selbst dann doch irgendwie ganz klar und auch hat jetzt doch nicht so weh getan, wie ich es vermutet habe. Wobei ich jetzt schon gespürt habe, dass das auf jeden Fall noch eine ganz emotionale Nummer wird. In China hatte ich ja jetzt schon so meinen Abschied gehabt, mein letztes Turnier in China. Ja, da hatte ich schon ein paar Tränen in den Augen. Das war schon ziemlich hart gewesen, aber auch schön. Also hätte mir den Abschied aus China jetzt auch nicht schöner vorstellen können. War echt wahnsinnige Stimmung gewesen beim Spiel, aber auch danach. Und ja, das war schon nett, das nochmal so erleben zu dürfen. Aber klar, nächstes Jahr in der Liga, es wird natürlich schon so eine kleine Abschiedstour. Und ja, da freue ich mich jetzt aber auch drauf. Ich meine, bei allen Vereinen nochmal Adieu zu sagen. Und ja, wird bestimmt ganz witzig und nett. Und freue mich auf die letzte Saison dann.
Hattest du einen Moment, wo es dann Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, okay, oder vielleicht auch dich mit deiner Familie unterhalten hast oder so, gesagt hast, okay, ich mache das jetzt so Olympia noch international und dann noch ein Jahr? Oder war das dann doch ein sehr langwieriger Prozess mit dieser Entscheidung als Schlussfolgerung?
Ja, es gab eigentlich schon vor Tokio Momente, wo ich gedacht habe, boah, körperlich ist es so schlimm um mich bestellt, dass das einfach auch keinen Sinn mehr macht und ob ich mir das überhaupt noch antun will oder ob ich überhaupt noch mal zurückkommen kann. Da kam das schon mal immer mal wieder in den Kopf, aber da habe ich mich immer wieder berappeln können. Und jetzt mit der Schulterverletzung, ja, wusste ich ja auch lange nicht, ob es dann am Ende reicht für Olympia oder nicht. Und da habe ich dann schon für mich, ja, im Laufe der Saison für mich so beschlossen, ja, nach Olympia, entweder ich bin dabei oder nicht, aber danach ist international auf jeden Fall Schluss. Und meinen Vertrag bei Borussia versuche ich noch irgendwie zu erfüllen, wenn ich es schaffe. Wenn nicht, ist auch kein Drama. Aber von daher, ja, hat sich das so für mich nach und nach angekündigt, ja.
Ja gut, dann ist natürlich die Frage analog zu der Federer-Dokumentation, ob dann, wenn du abtrittst, vielleicht auch mit einem großen Event, ob dann Malong so viel weinen wird, wie Rafael Nadal es gemacht hat in der Dokumentation. Der ist ja aus dem Heulen gar nicht mehr rausgekommen. Auch man hat es ja gesehen, auch dann bei dem Lever Cup, wo dann der Federer hat seine letzten Worte, und danach hat er in der Kabine noch weiter geheult und davor auf der Pressekonferenz hat er auch schon geheult, der Nadal. Da bin ich mal gespannt, ob das mit deinen ärgsten Widersachern auch so sein wird.
Ja, ich meine, es sind zwar die ärgsten Widersacher am Tisch, aber wir sind auch nur so eine kleine Familie, würde ich sagen. Und die meisten verstehen sich doch ziemlich gut miteinander. Und ich habe jetzt auch keine Feinde auf der Tour. Von daher haben wir da noch nichts geplant. Aber ja, der eine oder andere ist vielleicht sogar auch traurig, dass ich aufhöre.
Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Richard, wie traurig bist du? Wie hat er es dir gesagt? Hat es dir persönlich gesagt? Oder hast du nur eine SMS von ihm bekommen, Herr Sportdirektor, ich mach Schluss? Oder wie war es?
Also in der schon häufiger zitierten Erbse hat der Timo mir das sozusagen mitgeteilt.
Oh, okay.
Also insofern tatsächlich schon auch für uns ja ein Stück überraschend. Ja, aber auch da hatte ich schon das Gefühl, dass Timo da ja sehr genau, so wie im Tischtennis, also einen sehr genauen Plan hatte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und wir haben da, ja, wie gesagt, ein paar Minuten in der Erbse zusammengesessen und natürlich ist es ein Stück weit emotional, aber man hat es insofern auch nochmal ein Stück weit weggeschoben, weil es ja nicht so ist, dass Timo das eben uns nach den Olympischen Spielen gesagt hat, sondern vor den Olympischen Spielen. Und es ist dann noch irgendwie gefühlt unheimlich viel Zeit. Und jetzt in der Halle haben wir ja immer so einen Tagesrücklaufkalender. Jetzt rückt das halt tatsächlich immer näher und es wird dann nochmal sicherlich ein paar Augenblicke geben, wo man etwas mehr schluckt, wenn dann mit einem hoffentlich tollen Ballwechsel und hoffentlich erfolgreich in Olympia die letzten Bälle gespielt sind und man erst wirklich dann realisiert, dass das der internationale Abschied von Timo war. Genau, also soweit mal, aber es, ja, es war schon so ein kleiner Kloß, der sich da angekündigt hat bei mir.
Ja, du hast ja recht. Man sollte gar nicht jetzt so viel über Timos Ende sprechen, das, wo noch so viele Sachen bevorstehen. Aber Richard, was war denn dein Brause-Boll-Moment, außer der, wo du damals am Bankett noch nach dem Länderspiel aufgesprungen bist und die Faust geballt hast, wie wir in der letzten Folge mit Timo besprochen haben.
Da gibt's sicherlich das ein oder andere an speziellen Brause-Boll-Momenten, aber ein Großteil wird auch nicht hier über den Podcast gehen. Aber natürlich, ich durfte zum Glück Timo einige Jahre eben auch als Trainer, als Coach begleiten. Und also ich habe dann mal so überlegt, was ist denn natürlich der ganz große Augenblick? Und ich konnte mich nicht auf einen festlegen. Deswegen ist, glaube ich, möchte ich einfach drei kurz erwähnen. Das geht auch ganz, ganz kurz und knapp.
Ja, genau.
Ja, natürlich ist einmal, wie Timo die drei Chinesen beim Weltcup in Lüttich hintereinander besiegt hat, mit Marlin, Wang Lichin und Wang Hao. Das war schon was ganz, ganz Spezielles. Natürlich einmal dieses fast legendäre Halbfinale, als Timo bei Olympia uns quasi Silbermedaille gesichert hat. Ich habe immer noch im Kopf, wie Christian Süß neben mir so zugeraunt hat. Das glaube ich gar nicht. Der Kishikawa trainiert bei uns und jetzt trifft er jeden Ball. Auch der trifft den Gegenzieher. Aber am Ende hat Timo da im fünften Satz das Ding zugemacht. Und was ich noch so ein bisschen einfach, ich glaube, unterschätzt sehe, weil ich glaube, dass das eine ganz außergewöhnliche Leistung war. Das war einfach, dass dieses Spiel gegen Joseyuk bei den Olympischen Spielen, wo quasi man ja im Nacken gar nicht wirklich wissen konnte, wie geht das weiter. Toni hat dich noch quasi behandelt und dann kamst du gemessenen Schrittes wieder zurück in die Box und bist dann quasi mit einem ganz präzisen Uhrwerk, darüber sollten wir dann gelegentlich auch nochmal sprechen, Uhren sind ja mittlerweile eine gemeinsame Leidenschaft von uns beiden, mit der Fähigkeit eines ganz präzisen Uhrwerks hast du das dann abgespult und das Ding gesichert. Also das sind so Augenblicke, die mir, ich sag mal, zwischen Brause Boll immer noch sehr, sehr haften bleiben. Dass wir gemeinsam Karaoke gesungen haben, das wiederholen wir hier nicht. Das hatten wir beim letzten Mal schon.
Schade. Ich stelle mal die Frage andersrum an Timo. Gibt es irgendeinen Moment in deiner Karriere, den du gerne auf jeden Fall... Also gibt's sicher, aber welcher wäre das, den du gerne nochmal spielen oder durchleben würdest?
Zusammen mit Richie?
Nee, grundsätzlich. Also.
Oh, gute Frage. Ich meine, ich habe leider auch so viel vergessen und auch so diesen Moment auch verloren. Zum Beispiel, klar, von meinem ersten World Cup-Sieg, da weiß ich noch, so im Finale gegen Kong Ling Hui, wie ich nervös geworden bin, habe ja ziemlich hoch geführt, ich glaube 10-3 geführt, auf einmal steht es 10-11 und so, das weiß ich noch, aber ich konnte mich zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern, wen ich da vorher geschlagen habe, dass da auch irgendwie noch Wang Lichin dabei war, so Spiele sind irgendwie komplett raus aus dem Kopf und das ist eigentlich schade, ja. Heutzutage findest du irgendwie jedes Spiel auf YouTube. Aber von damals findet man dann doch relativ wenig, wenn man es nicht selbst mit dem VHS-Rekorder aufgenommen hat. Und ja, von daher sind da viele Momente auch irgendwie verloren gegangen, weil an das meiste erinnert man sich dann doch irgendwie nur, ja, wenn man es dann nochmal auf Video sieht, ja, dann kommen die Emotionen und die Gefühle und die Erinnerungen nochmal hoch. Aber so bin ich einfach in einer zu alten Generation, glaube ich, groß geworden, und ein paar schöne Momente sind leider verloren gegangen.
Ja, dann hoffentlich die schlechten Momente auch, aber meistens sind die ja einprägsamer, oder, als die guten. Wie ist das bei euch Spitzensportlern?
Ja, mein, so das Spiel gegen Waldi bei Olympia, das würde ich auch lieber ausradieren, aber...
Das ist schon verjährt mittlerweile, 20 Jahre her.
Kommt vielleicht noch mit ein bisschen Demenz. Aber noch sitzt nicht tief, aber ich meine, an so Spiele erinnert man sich halt auch noch, klar. Gehört auch dazu zu einer Karriere. Ich meine, gibt, glaube ich, keinen Sportler, der mit einer weißen Weste durchgeht.
Den gibt's nicht. Wenn du so zurückblickst, ist dann auch wirklich die, außer die von den Zuschauern, die letzte Frage zum Karriereende. Was ist so das, wo du am meisten dankbar bist von den letzten, ja, fast 30 Jahren oder 30 Jahren, wo du dich in diesem Profizirkus bewegst?
Boah, ich hatte ja nie die größten Erwartungen an mich. Ich meine, ich bin Profi geworden mit 16 und habe gedacht, ja, ich werde, wenn es gut läuft, wäre ich mal ein vernünftiger Bundesligaspieler. Und ja, das bin ich auch geworden. Und das habe ich zumindest erfüllt. Und ja, dann sind doch noch ein paar mehr Erfolge daraus entstanden und habe vor allem ewig lange auf dem relativ hohen Niveau gespielt. Trotz einem Körper, der viel Probleme gemacht hat. Und ja, von daher bin ich da dankbar, dass das überhaupt so lange ging, dass ich mein Hobby so lange zum Beruf ausüben konnte. Und ist auch nicht jedem vergönnt.
Ja, und Richard, wir haben ja schon viel über Timo gesprochen. Auch warum er so, ja, im Prinzip der größte Botschafter von Tischtennis oder für Tischtennis in Deutschland geworden ist, den wir wahrscheinlich vermutlich je hatten, würde ich mal sagen. Vielleicht in drei Sätzen, um dich gleich ein bisschen zu limitieren, Richard. Warum ist das so und was ist dann am Ende auch so ein bisschen die Legacy, wie man ja auch gerne sagt im Englischen? Aber warum hat Timo so viele Menschen auch außerhalb der Sportart erreicht?
Ja, also ich glaube, eine kleine Antwort hat Timo eben gerade auch in seinem kurzen Statement gegeben, als er angefangen hat, Profi zu sein, waren die Erwartungshaltung vielleicht gar nicht so groß, sondern eher so in die Richtung, naja, vielleicht werde ich mal ein guter Bundesligaspieler. Und dann hat er danach eben noch gesagt, ja, das hat er ja geschafft. Diese Bescheidenheit, die hat Timo in unglaublich vielen Augenblicken, und das ist auch sowas von authentisch. Ich glaube, das macht Timo eben über die Grenzen des eigentlichen Tischtennissports so mega sympathisch, dass man einfach sagt, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich so, dass, wenn ich ans Tischtennis denke, diese Kreativität, dieses sich neu erfinden, ich habe es schon zwei, dreimal so gesagt, also ein Timo Boll, wie er heute Tischtennis spielt, spielt sicherlich ein ganzes Stück anders Tischtennis als ein Timo Boll von vor 20 Jahren. Ich versuche das auch immer dann, wenn wir Tischtennis so darstellen, zu erklären, dass eben diese Fähigkeit, sich zu verändern, also dieses Umdrehen, was man früher so hat, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das hat Timo schon mal auf jeden Fall völlig auf den Kopf gestellt, weil er viele Dinge später sich angeeignet hat. Und Tischtennis immer wieder auf ein neues Level und auf eine neue Art und Weise interpretiert hat. Ja, und last but not least, einfach ganz authentisch, ganz, ganz fair und auch unabhängig davon, wie eng ein Spiel ist. Also da hat Timo nie den Überblick verloren. Und ich glaube, das hat schon, ich sage eigentlich ungern Legende, weil Legende, da schwingt immer zu viel Ende mit. Aber unterm Strich ist es einfach so, dass, wenn es einer als Legendenstatus verdient hat, nicht nur im Tischtennis, sondern auch darüber hinaus, dann ist das der junge Mann, der da an der Erbse sitzt.
Tja, das waren die schönsten drei Sätze, die ich je gehört
habe. Ich wusste, dass du das sagst.
Ich gucke noch mal kurz auf die, also vielen Dank, wir haben ja wieder einen kleinen Sticker gemacht bei Instagram. Vielen Dank, dass wieder so viele Fragen reingekommen sind. Wir können leider nicht alle beantworten, wobei die meisten, glaube ich, auch so in unserem Gespräch dann schon beantwortet werden. Phoenix fragt, ob du vielleicht noch öfters bei Olympia teilnehmen würdest, zum Beispiel als Trainer. Ich glaube, die Frage hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet. Ich würde vielleicht grundsätzlich mal ergänzen, inwieweit du auch dem Tischtennis erhalten bleibst, ob du da schon Pläne hast. Vielleicht gibt es ja auch wieder neue YouTube-Videos. Hast du da schon dir irgendwie Gedanken drüber gemacht oder sagst, okay, ich mach jetzt dieses eine Jahr erstmal und dann schauen wir mal.
Ja, ich spiele jetzt erstmal das letzte Jahr zu Ende. Das werde ich auf jeden Fall genießen, weil da wesentlich mehr Freizeit dann auch ist für die Familie. Das war mir auch erstmal wichtig, dass ich da, meine Tochter ist jetzt 10, dass ich da auch ein bisschen mal was mitbekomme, was da zu Hause passiert. Von daher, das ist mir jetzt erstmal die höchste Priorität die nächsten 1-2 Jahre. Und dann werde ich einfach mal ein paar Sachen reinschnuppern, die ich mir vorstellen könnte, wo ich einfach mal ein bisschen Know-how sammeln möchte, ob ich auch ein gewisses Know-how für diese Geschichten habe. Muss ich auch erstmal abchecken und dann wird sie schon irgendwas finden. Ich meine, ich kann mir aktuell dieses Trainersein nicht vorstellen, weil die Trainer eigentlich fast noch mehr unterwegs sind als die Spieler, noch mehr in der Halle stehen als wir Spieler. Und das ist gerade aktuell nochmal nett als Spieler, das so durchleben zu können. Aber wie gesagt, dann soll erstmal die Family Priorität Nummer 1 haben. Und das ist halt miteinander nicht vereinbar. Und ja, dann schaue ich einfach mal, ja, was so kommt, was sich anbietet, wo ich auch gewissen Skills oder eine Qualität dafür habe. Ich meine, werde nie eine Qualität für irgendwas nochmal haben, wie fürs Tischtennis spielen. Das muss mir schon bewusst sein. Und damit muss ich mich halt auch erstmal arrangieren, weil natürlich gehe ich jetzt immer nur vom allerhöchsten Niveau aus und bin ja auch so ein Perfektionist. Und vielleicht muss ich da mal ein paar Gänge dann zurückschalten.
Ich denke, ein guter Buchhalter könnte aus dir auf jeden Fall noch werden.
Why not?
Da sehe ich noch Potenzial, das wäre ein bisschen bodenständiger. Bist immer um 16 Uhr zu Hause. Das sollte noch funktionieren. Ja, ich merke schon, so ganz, ganz konkret willst du da noch nicht werden, aber es ist ja auch...
Ja, ich hab ehrlich gesagt auch noch nichts Konkretes. Ja. Und von daher, ja, lass ich so ein bisschen auf mich zukommen. Und ja.
Passend dazu, Josefine 1008, Timo, denkst du viel darüber nach, wie es nach Olympia sein wird? Denkst du darüber viel nach, oder?
Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, dass ich mich auf die Zeit auch freue, einfach ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Freiraum zu haben, wenn die anderen Jungs dann international unterwegs sind. Da trainiere ich dann zwar ein bisschen, aber habe relativ viel frei dann für die Familie. Ich habe den Vorrundenspielplan mir gerade vor 2-3 Tagen in den Kalender eingetragen und habe mit Freude feststellen können, dass viele Wochenenden frei sind für mich und in den Ferien meiner Tochter auch viel frei ist. Und ja, von daher werde ich mich meinen Hobbys auch mal ein bisschen mehr widmen können. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Ich meine, das musste immer zurückstehen, all die Jahre. Und ja, jetzt kann ich es endlich mal nach Herzenslust ausleben.
Das klingt nicht schlecht. Paul 06KS, bist du zufrieden, was du erreicht hast? Hast du, glaube ich, gerade schon ein bisschen beantwortet, oder? So mit dem, ich wollte ein mittelmäßiger Bundesligaspieler werden.
Ja, wie gesagt, ich bin nie in die Karriere gegangen und habe so dieses feste Ziel gehabt, ich will mal Nummer 1 der Welt werden. Deshalb habe ich eigentlich immer alles getoppt, was ich mir vorgenommen habe. Und bin ja auch eher so ein Typ, der immer ein bisschen skeptisch in die Spiele reingegangen ist, eher ein bisschen pessimistisch vielleicht sogar. Klar, im Spiel ist es dann immer umgeschlagen in einen gesunden Realismus oder ja, ich würde nicht sagen in einen Optimismus, aber ich war dann im Spiel eher ein optimistischer Realist. Aber vorher habe ich eher gerne tief gestapelt, ja. Und das hat sich immer besser angefühlt, als zu euphorisch zu sein und sich zu viel vorzunehmen.
Wie wir damals in der Schule immer, ne? Wenn die Eltern gefragt haben, und wie war, welche Note wird's? Und lieber 6 gesagt, lieber 6 gesagt, damit sie mit der 5 zufrieden sind. Ich wollte eigentlich mit dir eine Brücke schlagen, der Richard, aber wahrscheinlich warst du total der gute Schüler.
Meinst du mich oder meinst du Timo?
Ich weiß es nicht. Timo war, ich habe jetzt dich gemeint, aber.
Ich war solide.
Ja, der Richard auch, oder?
Der Richard war, ich würde sagen, solide in den Fächern, die er gerne gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob von dir erwartet wurde, in die Fußstapfen deiner Eltern oder deines Vaters zu treten als Metzgersohn.
Ja, also tatsächlich, was er am nächsten dran war, wäre die Biologie gewesen. Da war ich auch vernünftig, ich will es mal so ausdrücken.
Ja klar, Biologie und Schlachten, das ist so eigentlich ein Metier.
Haben wir eine Wahnsinnsbrücke geschlagen, ja, oder? Hier ist das wirklich ein seriöser Podcast.
Jetzt, hier vor allem jetzt die Wahnsinnsbrücke ins Tisch TT Vereinsheim, ja, in unser Ping-Pong und Brause Vereinsheim. Da gibt es ja auch mal eine gute Currywurst.
Eine gute Currywurst und eine Schlachtplatte,
genau,
vielleicht.
Genau, und ich dachte, wir, um das letzte Drittel jetzt hier einzuläuten, dieses Podcast, natürlich ein bisschen über Olympia unterhalten. Und wir steigen ein mit den, ich habe es mal die 5 Mythen von oder über Olympia genannt, die man immer so hört. Und ich dachte, ihr bringt da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Und ich fange mal an mit dem ersten Mythos. Stimmt es? Kann man auch gerne aufs Tischtennis beziehen. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen die Inspiration her von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Stimmt es, dass sich der ein oder andere Athlet oder Athletin schon mal ja, vor Spielbeginn auf die Toilette zurückgezogen hat, um ja, vielleicht nochmal eine Runde in sich zu gehen, ein bisschen die Nervosität abzubauen? Richard, ich stelle die Frage mal direkt an dich.
Also ich glaube, dass das tatsächlich viele Athleten machen, aber ganz genau, weil es ist ja auch bei uns häufig so, dass vor allem vor Einzel die letzten paar Minuten dann jeder auch ein bisschen für sich ist und den ruhigsten Ort hat man vielleicht auf dem stillen Örtchen.
Genau. Und ich habe natürlich, Timo weiß das, ich kenne seine Biografie auswendig und darin schreibt er nämlich auch, oder wird er zumindest zitiert, dass er bei diesem Ishikawa-Spiel gesagt hat danach, er wünscht niemanden auf der Welt, dass man so einen Druck durchstehen muss. gehst du damit um, wenn es wirklich so einen extremen Druck gibt vor dem Spiel?
Ja, ich meine, zu dem Mythos kann ich nur sagen, also die Toiletten sind hochfrequentiert vor den Spielen. Der sogenannte Angstschiss ist weit verbreitet. Und ja, von daher ist es bei mir auch schon vorgekommen, dass man öfters mal auf Toilette muss vor einem wichtigen Spiel. Da äußert sich so ein bisschen die Nervosität. Ich merke das auch manchmal, gibt es so ein paar Hautstellen, die dann anfangen zu jucken. Also hat ja jeder so andere Dinge, die sich dann herauskristallisieren, wenn man nervös wird. Und da geht auch jeder ein bisschen mit anders um. Ist auch noch ein Tick Tagesform, würde ich sagen. Es gibt Tage, wo einen nichts aus der Bahn wirft, aber es gibt auch Tage, wo man dann total schnell gereizt ist und ja, von daher versucht man natürlich immer irgendwie seine Mitte zu finden und seine Routine durchzuleben, weil man weiß, so die funktioniert eigentlich immer ganz gut. Aber klar, ist nicht jeder Tag gleich.
Ich erinnere mich ja noch, da bin ich auch drauf gekommen, an Nana, an Chanchiona in Tokio, die ganz freimütig, glaube ich, nach dem Viertelfinale war es, gesagt hat, ja, ich muss nochmal aufs Klo, muss nochmal richtig heulen und danach ging es mir gut und dann haben sie auch das Spiel gewonnen. Also man kann sich, glaube ich, als Normalsterblicher in Anführungsstrichen natürlich kaum vorstellen, was für ein Druck da auch auf einem lastet, bei so wichtigen Wettbewerben als Spitzensportler. Zweiter Mythos, stimmt es, dass man nirgendwo so schlecht schläft wie bei Olympia im Dorf?
Oh, also es ist ja auf jeden Fall kein Luxus, in dem wir da leben. ist sehr spartanisch alles gehalten. Die Betten sind eigentlich okay. In der letzten Zeit waren die Kissen auch gut. Ich meine, das ist für mich immer wichtig, dass irgendwie das Kissen passt. Aber es ist natürlich sehr, sehr hellhörig. Wir haben da ja immer so kleine Wohnungen oft. Und wenn dann einer nachts nochmal auf Toilette muss oder wir haben auch Teammitglieder, die auf einmal nachts anfangen zu kleben, dann schläft man natürlich nicht so gut, weil der Boden dann knarzt. Und aber da muss sich halt jeder ein bisschen am Riemen reißen und respektvoll auch gegenüber dem anderen sich verhalten und dann passt es schon. Aber klar, zum Ende hin wird es immer ein bisschen lauter, da sind dann viele Sportler dann auch am Feiern und wenn die dann aus den Clubs zurückkommen, ist meistens draußen einiges los und da wird schon ja, viel gegrölt und ja, ich kann mich noch dran erinnern, als wir, glaube ich, in Peking oder irgendwo haben wir auch mal so ein bisschen gefeiert dann auf dem Zimmer und haben total vergessen, dass unten drunter auch noch Athleten wohnen, die am nächsten Tag einen wichtigen Wettkampf hatten. Und da kam dann der Sportdirektor, glaube ich, hoch, der Radfahrer oder ich weiß gar nicht mehr, wer das war und hat uns einen ziemlichen Verweis gegeben und war uns natürlich mega peinlich.
Richard, ich gebe an dich gleich mal den nächsten Mythos, der passt auch dazu, Entschuldigung. Stimmt es, dass Dima bei Olympischen Spielen niemals schläft?
Also ich sag mal so, er schläft sicherlich ein Stück weniger, weil ihm natürlich immer noch was einfällt, was er dann wichtigerweise erledigen muss. Aber was natürlich schon der Fall ist, schon, man ist insgesamt ein Tick mehr aufgeregt und unterm Strich gehört er einfach auch nachweislich bei den einigen Olympischen Spielen, die er jetzt schon teilgenommen hat seit 2008, immer zu den Medaillengewinnern. Das heißt also, er hat diesen Schlafentzug oder diese Reduzierung von Schlaf ganz gut verarbeitet und es gibt, glaube ich, wenig andere Spieler, die einen ähnlichen Olympiatunnel aufbauen können wie er.
okay, aber da muss halt auch mal nachts vielleicht...
Da muss auch mal nachts ein bisschen Bodenknarzen in Kauf genommen werden. Da muss auch mal nachts in Kauf genommen werden, dass vielleicht mal die Dusche angeht. Solche Dinge können passieren, ja. Aber dafür sind wir ja eine große Familie.
Vielleicht ganz kurz, Richard, auch nur ein Zwischeneinschub, weil es ganz, ganz gut passt. Wie ist das? Im Olympischen Dorf, man hatte Apartments, ich glaube, es steht jetzt auch fest, der Patrick und dann die Johann, die werden auch mit dem Dorf wohnen. Man hatte aber Apartments und wohnen dann quasi in zwei oder drei Apartments zusammen, die Männlein, die Weiblein, die Betreuer. Wie wird es in Paris sein oder wie ist es üblicherweise?
Tatsächlich wissen wir das noch nicht hundertprozentig. Es gibt verschiedene Aufteilungen, verschiedene Apartments. Wir werden da jetzt mit dem DOSB nochmal in Austausch gehen, weil am 5. Juli war quasi jetzt die letzte Nominierungssitzung und jetzt ist der DOSB mit Hochdruck dabei, alles entsprechend einzuteilen und zuzuteilen. Man muss sich das schon so vorstellen, dass es kleine Apartments sind, möglicherweise Doppelzimmer, möglicherweise, wenn also jetzt ein Viererteam kommt, kann es sein, dass man zwei Doppelzimmer bekommt. Es kann auch sein, ein Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer. Das Ganze aber eben kombiniert mit einem Bad und wenn es eben, ja, ich glaube, so ist es jetzt auch in Paris gelöst, mit einem kleinen Aufenthaltsraum dabei. Also es ist nicht so, wie man es vielleicht sonst von der Tour eben kennt, dass man sagt, jeder hat sein Einzelzimmer und jeder hat sein eigenes Bad. Man ist schon etwas näher zusammen. Das macht in vielen Bereichen auch Spaß. Das ist manchmal auch einfach hilfreich, wenn man zusammen feiert oder auch wenn man zusammen sich mal ja, trösten muss. Aber es ist natürlich auch schon so, dass man sich ein Stück weit auf die Nerven gehen kann. Und das muss man natürlich dann aushalten oder man geht dann einfach eine Runde ins Olympische Dorf spazieren.
Ich stelle mir das so vor, wie auf der Klassenfahrt in Schullandheim, wenn dann alle an der Rezeption ankommen und es geht um die Zimmeraufteilung und alle rennen los, um sich das beste Bett zu sichern. Aber so wird es nicht sein. So, der nächste Mythos, den kann nur Timo beantworten. Stimmt es, dass das Fahnentragen zwar eine große Ehre, aber eine körperliche Qual ist? 2016 warst du Fahnenträger für das deutsche Team.
Oh ne, also das war relativ easy. Ich meine, die Fahne war jetzt nicht besonders schwer, die bekommt man auch relativ spät erst in die Hand gedrückt. Und wenn man dann die paar Meter da reingelaufen ist, keine Ahnung, die 200 Meter, sage ich jetzt mal, dann kann man sie auch abstellen und von daher ganz entspannt. Also es ist anstrengend, einfach so lange rumzustehen. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so, das geht mir immer aufs Kreuz. Wenn man ein paar Stunden lang irgendwo nur rumsteht und das war vielleicht das Härteste, aber das Ermüdendste. Aber das Tragen der Fahne war auszuhalten, selbst für einen Tischtennisspieler.
Wie wird es, Richard, auch da der kurze Zwischenschub in Paris sein? Ich meine, die Wettbewerbe gehen am Samstag los, am Freitag ist die Eröffnungsfeier. Timo hat es gesagt, das ist natürlich auch immer ein bisschen eine körperliche Belastung und das ist auf der Seine, je nachdem wie das Wetter wird, könntest du auch ein bisschen zugig sein. Gibt es da schon einen Plan, ob da alle hingehen?
Ja, und wenn ja, wer nicht? Oder? Da gibt es den Plan, dass wir nicht hingehen.
Okay.
Also ganz deutlich, also erstens, wir haben natürlich mit Spielern und Spielerinnen schon drüber gesprochen. Dann hatten wir natürlich auch, das sind immer diese Team-D-Calls seitens des DOSB. Also da ist im Raum, dass dort eben diese Eröffnungsfeier 7,5 Stunden dauert. Und wir wissen ja nicht hundertprozentig, wie die Einzelauslosung wird. Wir wissen bislang nur, dass das Mixed am 27. gespielt wird. Und dadurch, dass wir dann möglicherweise am 27. oder auch am 28. Einzel spielen, das muss man sehen, ist einfach die Belastung zu hoch, zu groß. Und ich denke, wir werden uns dann die Eröffnungsfeier vielleicht aus dem Deutschen Haus oder aus dem Olympischen Dorf anschauen. Wir wissen, dass wir Fernseher auf den Apartments haben.
Sehr gut. So, letzter Mythos. Liebe Grüße an die Bild-Zeitung. Jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig. Stimmt es, dass sich Mann und Frau im Olympischen Dorf gerne auch näher kommen? Was habt ihr da schon miterlebt? Ich meine, ihr seid alle verheiratet, auch schon lange, aber vielleicht bei anderen Athleten, anderer Sportarten, bei Tischtennis gibt es sowas nicht, ist mir klar.
Also, Benedikt, wir werden jetzt den Teufel tun, irgendwelche dieser Geschichten auszuplaudern.
Wieso denn? Wir sind noch unter uns.
Nein, also tatsächlich, was ich sagen kann, was Timo dann vielleicht nochmal verifiziert, ist, ohne dass wir jetzt weitere oder tiefere Gedanken haben. Also ich erinnere mich, dass es quasi in allen Essenssälen des Olympischen Dorfes Kondomautomaten gibt. Viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass die Möglichkeit, Kondome zu ziehen, sich im Olympischen Dorf tatsächlich bietet.
Ja, Timo, jetzt musst du dazu
auch noch. Und Richie, wir haben auch noch keins davon gebraucht. Das können wir auch. Das können wir auch versichern.
Habt ihr schon mal jemanden Bekannten gesehen, der sich da eins rausgezogen hat? Also, oder kann ja auch du Usain Bolt sein oder so, ja? Weiß man ja nicht.
Mir fällt oder jetzt aus Sammelleidenschaft, weil da vielleicht irgendwie das Emblem der Olympischen Spiele drauf ist, zum Beispiel.
Nee, wissen wir nicht, aber wir werden jetzt auch keinen anschwärzen.
Oh Mann, ey. So sieht's aus.
Dann warte ich halt doch auf den alljährlichen Artikel dazu in der Bild-Zeitung. Ich glaube, es wird auch vor jeden Olympischen Spielen gibt es dann auch einen zu dem Bett, ob das dann kompatibel für derartige Aktivitäten ist oder nicht. Ich glaube, in Dings waren die aus Pappe oder so in Tokio, kann ich mich auch noch erinnern, oder? War das in Tokio, wo die aus Pappe waren, die Betten? Irgendwas?
Ja, die waren aus Pappe. So, ne? Ja, ich glaube auch, das ist wieder so eine Art Fertigbett. Also mit so einer Konstruktion. Sehr nachhaltig.
Dann gab es einen Bildartikel wahrscheinlich schon zu der Bauweise dieses Bettes. Ja, schön. Also haben wir die fünf mehr oder weniger großen Mythen aufgeklärt in unserem Ping-Pong-Brause-Vereinsheim. Nochmal kurz zu Olympia. Timo, es sind deine 7. Olympischen Spiele. Du hast gesagt, du hast gefühlt alles vergessen in deiner Karriere. Aber vielleicht hast du ja doch noch Erinnerungen an Athen, an deine ersten Olympischen Spiele. Und vielleicht auch so ein bisschen. Was war 2000 war Sydney, 2004 war Athen, ja. Ich habe hier 2000 in Athen stehen in meinem Skript, das ist natürlich Unsinn. In Sydney, welche Erinnerung hast du an Sydney und was ist seitdem, was würdest du sagen, ist das Prägnanteste, was sich seitdem verändert hat? Oder vielleicht ist gar nicht so viel, was sich verändert hat seitdem?
Oh, ja, in Sydney, es war ein sehr, sehr großes Dorf. Also mittlerweile ist ja gang und gäbe, dass es eher viele einige Hochhäuser sind, wo die ganzen Mannschaften untergebracht sind. In Sydney war das sozusagen ein kompletter Stadtteil mit Einfamilienhäusern. Und da haben wir mit den Gehern zusammen gewohnt in einem schönen, schmucken Häuschen. Und das war echt ganz nett, ja. Das hat zwar dann nicht ganz gereicht, da wurden dann noch ein paar Container aufgebaut hinter den Häusern sozusagen im Garten. Da haben auch einige dann drin schlafen müssen, aber ich hatte ein nettes Doppelzimmer mit Peter Franz gehabt und das war nett, ja. Sonst ähneln sich ehrlich gesagt die Dörfer ziemlich stark mittlerweile. Ich meine, in Peking war das alles sehr, sehr schön angelegt, so ein bisschen dschungelartig. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber sonst, sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Deshalb ist es nicht mehr ganz so aufregend bei der 7. Teilnahme, weil man eigentlich schon genau weiß, was einen da erwartet. Weil das ist so ein Konzept, das zieht sich mittlerweile seit vielen, vielen Jahren durch. Aber es ist auch okay, es funktioniert. Und das Schöne ist einfach immer so dieser Spirit, der da im Dorf herrscht, den man jedem Sportler irgendwie anmerkt, dass er bis unter die Haarspitzen motiviert ist und das ist total ansteckend und das hat man so auf der eigenen Tour eigentlich nie. Klar, da sind auch alle motiviert, aber es ist doch nochmal anders, ja, wenn man das auch bei anderen Sportlern sieht und für jeden ist es der absolute Höhepunkt und da knistert es schon.
Da knistert es schon. Bei Richard knistert es auch schon. Guck mal, der guckt ganz. Wir haben jetzt ja per Video können wir uns sehen. Ich muss jetzt kurz noch eine Mail schreiben, glaube ich. Aber Richard, ich stelle dir schon mal eine Frage, die kannst du eh aus dem FF beantworten. Nämlich kurz deine sportliche Einschätzung zu den bevorstehenden Olympischen Spielen im Tischtennis. Es ist, also, wie soll ich sagen, es ist ja alles ein bisschen holprig gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt, glaube ich, auch nicht wenige, die so ein bisschen unken. Es könnte bei den Olympischen Spielen nicht so gut laufen für das deutsche Team. Was traust du uns, dem DDTB-Team, zu? Was ist vielleicht das, was du erwartest, was du dir wünschst? Ich weiß, Setzung erfüllen ist immer der beliebte Begriff, aber bei Olympia geht es natürlich neben dem Dabeisein auch ein bisschen um Medaillen. Aber hast du da irgendwie, habt ihr da in eurem Team ja irgendwie so eine Erwartungshaltung oder irgendwas, was ihr euch zum Ziel setzt?
Also wir sehen uns ja da als Gesamtteam, ja, und natürlich hoffen wir, dass wir am Ende eine Medaille mit nach Hause bringen können, dass wir es schaffen, insgesamt um die Medaillen zu spielen, das wäre super. Letztendlich, und dann komme ich wieder zu dem, was ich eben ja häufig probiere darzustellen, es gibt mittlerweile eben, anders als bei Olympischen Spielen vorher, mehrere Nationen, wenn ich zum Beispiel ans Team denke, mit drei sehr, sehr guten Spielern. Das ist mit ein Hauptunterschied zu den Teams in den Jahren vorher, wo man eigentlich wusste, okay, da hat vielleicht ein Team eine überragende Nummer 1, aber die Nummer 2 oder 3 ist nicht so gut. Ein grundsolides Team mit drei vergleichbaren Spielern, aber keine überragende Nummer 1. Da waren wir als deutsche Herrenmannschaft immer ein Stück weiter vorne, vielleicht nur vergleichbar mit China oder in Bereichen mit Japan, dieses Level, von dem ich jetzt spreche, also drei Spieler auf dem Top-Level zu haben, das haben aber mittlerweile eben nicht nur China, Japan, Deutschland gehört nach wie vor dazu, sondern eben auch Frankreich, Taiwan, Schweden. Und das ist einfach eine Sache, dass wir mit all diesen Mannschaften auf Augenhöhe spielen. Augenhöhe bedeutet, man kann das bessere Ende für sich verbuchen, man kann natürlich aber auch verlieren. Wir hoffen, dass wenn wir unser bestes Tischtennis spielen, wir wieder mit einem greifbaren Ergebnis mit nach Hause kommen. Das wäre natürlich toll. Ja, wir werden uns da sicherlich, Timo hat es gesagt, bis in die Haarspitzen motiviert sein. Im Herrenbereich, dass wir wirklich, wenn wir unser bestes Tischtennis spielen, können wir da wirklich sehr, sehr gut nach vorne reinkommen. Bei den Damen ist es tatsächlich auch so, dass ich glaube, dass natürlich auch durch die Verletzung von Ying natürlich die Grundvoraussetzung ein Stückchen schwieriger nochmal ist, aber wir haben gestern uns nochmal im Damenteam zusammengesetzt und da merke ich, dass natürlich die Damenmannschaft jetzt genauso darauf brennt, ihr bestes Tischtennis zu spielen, einmal für sich, einmal für den DTDB, aber natürlich auch ein Stück weit für Han Ying.
Das war irgendwie schön jetzt. Das Ende. Timo, du spielst im Team, diesmal nur im Team, ist auch, glaube ich, was Neues für dich, zumindest seitdem es den Teamwettbewerb gibt. Der Richard hat, glaube ich, gerade schon ganz gut so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass so die Weltspitze ein bisschen breiter geworden ist. Wie ist so deine Einschätzung, wie es bei euch im Team laufen könnte, wer die härtesten Konkurrenten sind, worauf es ankommt?
Ja, die Vorfreude ist zwar jetzt schon da, aber auch gewisser Respekt und ja, fast schon ein bisschen Angst natürlich, dass es vielleicht nicht so laufen könnte, wie man sich's vorstellt. Aber klar, diese Angst vorm Versagen, die entfesselt vielleicht auch nochmal einige Kräfte. Zumindest spüre ich das, dass ich ja extrem ja ans Limit gehen kann im Training und ja, dass diese Ängste schüren halt nochmal diese extra Kraft, die man dann vielleicht auch braucht, um sich bestmöglich vorzubereiten. Aber klar, wir wissen natürlich schon, dass die Konkurrenz hart geworden ist. Es sind einfach mehr Teams, die ja um die Medaillen kämpfen. Und klar, Frankreich gehört natürlich dazu. Die üblichen Verdächtigen, wie all die Jahre auch. China natürlich Topfavorit. Korea, Japan. Die Schweden sind auch wieder stark. Von daher, ja. Aber auch die dahinter darf man nicht unterschätzen. Und ja, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Jeder macht einen guten Eindruck, gerade im Training. Jeder gibt Vollgas. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und ich hoffe, dass ich ja trotzdem einen guten Spielrhythmus sofort finden werde, auch ohne den Einzelwettbewerb. Aber wie gesagt, wir spielen noch viele, viele Matches im Training, haben nochmal einen kleinen Vorbereitungswettkampf kurz vor der Abreise von den Einzelstartern. Der Patrick und ich, wir kommen ja ein bisschen später nach, erst am 1. August. Und ja, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie es am Ende laufen wird. Es muss auf jeden Fall alles passen, um wieder in die Medaillenränge reinschnuppern zu können.
Ja, das hoffen wir auch. Timo, vielleicht noch kurz zu deiner persönlichen Gefühlslage. Wir haben es ja schon ein paar Mal angerissen jetzt. Das werden deine letzten Olympischen Spiele sein, dein letztes internationales Turnier. Ich habe da jetzt, Toni Groß hat jetzt, glaube ich, gesagt, gut, bei ihm war es jetzt wirklich dann halt auch das allerletzte Spiel. Das ist ja bei dir nicht so, du spielst ja noch ein Jahr Bundesliga. Aber er hat gesagt, er konnte es relativ gut ausblenden alles. Wie ist das bei dir in deinem Kopf? Wie ist da die Gefühlslage aktuell?
Aktuell ist einfach nur viel Leid, weil das Training so unfassbar hart ist. Deshalb kommt der Gedanke eigentlich gar nicht auf. Klar, höchstens, wenn man dann so geschafft ist nach dem Training und witzelt dann mit den Kollegen rum, ja, dass noch 3-4 Wochen und dann ist das Schlimmste überstanden. aber...
Das ist, weißt du, Timo, wenn ich mal kurz reingerätschen darf, ich fand das gestern ganz witzig. Wir haben gestern ein Krafttraining gehabt, gestern Abend. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich die Jungs und Rossi und ich waren dann etwas auf dem Fahrrad und haben dann etwas so gefachsimpelt über das, was ab September dann kommt, wie die Planung ist. Und dann guckte Timo so, legte den Kopf so schräg und sagte, damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Ich glaube, es war auch so eine ähnliche Betonung und so eine ähnliche, du hast da diesen Genuss draus gemerkt, dass man da eben jetzt sagt, okay, nee, das sind ja auch viele Dinge, die hochschwierig zu planen und zu strukturieren sind. Und ich glaube, da hat Timo für sich schon innerlich einen Haken hintergemacht.
Ja, es macht es auf jeden Fall einfacher, jetzt sich nochmal wirklich bis zum allerletzten bisschen zu quälen im Training. Einfach, weil man weiß, so nach Olympia, ich will nicht sagen, kann man es locker angehen lassen, weil ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Borussia auch noch. Ich meine, da soll ich die Kugel zumindest auch noch einigermaßen treffen, das eine Jahr. Aber klar, ist es dann schon anders. Ja. Man hat viel mehr Luft, viel mehr Freiräume und dadurch ist es nicht mehr ein ganz so stressiges Leben wie die letzten 25, 27 Jahre.
Ich wollte gerade nur sagen, bei der Federer-Doku sieht man dann auch so, wie er das letzte Mal quasi mit seinem Fitnesstrainer da im Fitnessraum ist und am Schluss sagt er so, das war's jetzt, das war das letzte Mal, ihr seht mich hier nie wieder, so nach dem Motto, bevor er dann nach London abreist zum letzten Turnier. Da haben wir schon auch gemerkt, dass das für ihn eine Quälerei ist und dann auch wenn es spaßhalber gemeint war und natürlich der nicht ganz mit Sport aufhört, dass es dann schon auch eine kleine Befreiung war. So, ich habe nur noch ein paar Fragen von den Zuhörern zum Abschluss. Timo, Nier Arne fragt, was wäre dein Traumfinale in Paris? Ich beziehe das jetzt mal auf den Teamwettbewerb, wo du auch dabei bist.
Oh. Frankreich gegen Deutschland. Ich meine, da wäre die Stimmung toll und da wäre die Chance auch besser, die zu schlagen als gegen China.
Sehr gut. Frasch 1303 fragt, bist du bei so großen Turnieren immer noch nervös?
Ja, ich meine, so eine gewisse Anspannung braucht man auf jeden Fall auch, glaube ich, um die letzten Prozente danach rauskitzeln zu können. Klar, man darf jetzt nicht am Tisch stehen und zittern, ja, das ist natürlich hinderlich. Aber wenn man so, ja, schon so ein bisschen Angst auch vorm Verlieren hat und so diese Spannung in sich spürt, dann ja, ist das schon eigentlich ganz gut für die Leistung, weil dann geht man vielleicht nochmal die 1-2 Zentimeter tiefer beim Topspin und ist halt dann so richtig tief drin im Spiel und es ist gar nicht so leicht, so diesen Tunnel aufzubauen und das geht eigentlich fast nur mit so ein bisschen Stress auch.
Und Richard nickt. Richard, ich habe eine Frage an dich mit der Bitte um eine kurze Antwort. Drei Sätze oder so.
Wie ist das möglich?
Drei Sätze. Ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich wirst du gar nicht dazu so viel zu sagen, deswegen nicht so schwierig. Die Möglichkeiten im Team bei den Herren im Doppel, in der Doppelaufstellung, ist die Frage von LAL0411. Also gibt es da schon ein Doppel, was sich herauskristallisiert? Und wenn ja, darfst du verraten, welches ist das?
Nein, es gibt tatsächlich die Variante, dass Rossi mit dem Team eben alle verschiedenen Doppelvarianten trainiert und es kristallisiert sich raus, dass es da tatsächlich nicht unbedingt eine Variante gibt, auf die man sich festlegt, sondern dass wir bewusst damit spielen, sich nicht festlegen lassen zu wollen.
Sehr schön. Wen schätzt ihr nach den Chinesen als den stärksten Konkurrenten ein? Haben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass da sich eine Reihe an Teams hervortut, die auf einem ähnlichen Level sind. Hat Timo einen Gegner, ja, Richter, gegen den er in Paris gerne nochmal spielen will? Hast du einen Gegner, gegen den du gerne nochmal spielen wollen würdest?
Auf jeden Fall. Also gegen den Chinesen wäre schön, weil dann würden wir im Finale stehen. Das wäre dann auf jeden Fall ein Erfolg. Aber wie gesagt, ich würde mir natürlich lieber einen anderen Gegner im Finale wünschen. Aber wie gesagt, bis dahin ist der Weg weit und deshalb sollten wir die Runden vorher erstmal konzentriert angehen.
Und die letzte Frage von Timo Drack. Timo, wirst du noch ein Buch schreiben?
Ist auf jeden Fall aktuell nicht geplant. Ich muss mich mal mit meinem Autor zusammensetzen. Also der hätte bestimmt Lust, nochmal ein Kapitelchen dran zu hängen an das alte Buch. Mit einer Neuauflage sozusagen. Ja, ist doch seitdem viel passiert. Aber wie gesagt, ein komplett neues Buch glaube ich eher nicht.
Vielleicht dann über deinen neuen Beruf, den du dann ausüben wirst, ob das jetzt Buchhalter sein wird oder was auch immer. So, wir haben es geschafft. Und, genau, meine zweite Karriere als Golfprofi. Oder als Hundetrainer oder so, das wäre doch auch was. Also ich kann mir da viel vorstellen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Der Richard muss ja immer dabei sein. Ihm gehört ja der Podcast sozusagen. Ich erinnere nochmal dran, Timo hat es kurz angesprochen, es gibt noch einen Olympia Vorbereitungsturnier in Düsseldorf am 19. und 20. Juli. Da kann man auch sich Tickets verkaufen. Richard, ganz kurz, was wird da gespielt? Kannst du vielleicht nochmal sagen in zwei Sätzen?
Es wird Freitag und Samstag, also am 19. und 20. ist eine Kombination aus jeweils einem Mannschaftsspiel, wo ich sag mal bei den Herren Deutschland A gegen Deutschland B spielt. Die Damen spielen gegen eine japanische Auswahl, die wir hier zum Training haben. Und parallel wird, weil wir an zwei Tischen spielen, immer ein Einzelturnier in so einem Vierersystem, jeder gegen jeden, noch stattfinden, wo bei den Herren aller Voraussicht nach eben Timo, Dang Chu, Patrick und Dimitri an den Start gehen, halt immer so, dass wir da jeder gegen jeden an einem Tisch spielen und das Ding dann durchspielen. Also ich glaube, ist nochmal so ein kleiner Test. Und ja, ich glaube, das wird ganz, ganz unterhaltsam und für jeden sicherlich nochmal eine Möglichkeit, uns sozusagen zu sehen, bevor es dann nach Paris ab dem 21. geht.
Sehr gut. Link für Tickets kommen in die Shownotes. Tickets gibt es mittlerweile auch schon für das WTT Champions in Frankfurt vom 3. bis zum 10. November mit der zweiten Auflage nach letztem Jahr. Dann leider ohne Timo, so viel kann man glaube ich schon verraten. worldtabletennis.com/Frankfurt. Und Richard, ich hoffe, wir kriegen in Paris wieder, auch wenn du unter massivem Stress stehst, die ein oder andere Sonderfolge hin. Ich weiß, du willst nichts versprechen, aber in Tokio haben wir das ja auch ganz gut geregelt, oder?
Genau, also ich sag mal, wenn wir grundsätzlich die Chance haben, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, dass wir grünes Licht bekommen seitens des DOSB, dass wir da mit der Frozen Period für alle Leute, die den Ausdruck noch nicht gehört haben, herausragender Ausdruck, dass man quasi in einer speziellen Phase vor und während den Olympischen Spielen nicht alles frei nutzen kann und machen kann, so wie man es vielleicht normalerweise machen kann. Dazu könnten auch Podcasts gehören, aber wenn wir
das habe ich schon geklärt.
Ich wollte auf die Frozen Period nochmal raus,
ja, weil wir dürfen das.
Diesen herausragenden Begriff eben nochmal in den Raum stellen wollte. Benedikt, wenn du das so geklärt hast, dann kriegen wir das sicher in irgendeiner Art.
Ich glaube, streng genommen dürfen wir es nur nicht in einem Dorf oder in der Halle machen, aber beim Podcast, wer will uns denn da, weißt du, wer will denn wissen, wo wir das aufgenommen haben?
Ja? Also meinst du, ich sollte dann vermeiden, dass ich sage, und hier zeige ich euch jetzt mal das olympische Dorf?
Ja, genau. Dann, wir können ja einfach einen Eiffelturm dahinter reinschneiden.
So sieht's aus, den schneiden wir dann rein.
Genau. Timo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, es geht in schon 2 Stunden knapp weiter mit dem Training oder eineinhalb sogar. Du musst dich noch ein bisschen ausruhen, der Richard auch. Alles Gute bei Olympia. Ich denke, wir werden noch viel hören und sehen von dir, von euch. Und ja, danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Wir sehen uns dann oder hören uns aus Paris. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao.